dieses Narrativ von die Maschinen und KI nimmt Arbeit weg, ist so stark in der Gesellschaft drin, dass jetzt Akteure anfangen, das zu benutzen, um damit Dinge zu begründen. Das Wichtigste für mich ist, gerade aus Sicht des kritischen Zukunftsforschers ist, da sind ganz viele verschiedene Narrative zur Zukunft gerade draußen unterwegs. Und wenn ich nicht überlege, was ist mein eigener Bezug dazu, was ist die Zukunft, an der ich bauen möchte, dann agiere ich typischerweise in der Zukunft von jemand anders.
Heute spulen wir mal ein bisschen vor bei Wunderpanik und zwar in die Zukunft. Aber wir brauchen dafür keinen Fluxkompensator.
Nein, wir haben uns einfach jemanden eingeladen, der beruflich weit nach vorne schaut. Zukunftsforscher und Vorzeitexperte Johannes Kleske hilft Menschen und Organisationen dabei, aktive GestalterInnen ihrer Zukunft zu werden.
Wir sind sehr gespannt, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt und sagen:
Herzlich willkommen, lieber Johannes.
Tachchen.
Schönen guten Tag. Toll, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein.
Ja, uns auch. Wir mussten jetzt langsam mal auf Record drücken, weil wir schon so viel vorgequatscht haben mit Ihnen.
Die wollten Chemie so viel wissen.
Genau, ja. Du Johannes, ich habe die ganze Zeit im Vorfeld, ich war so aufgeregt, wow, ein Zukunftsforscher. Ich habe, glaube ich, eine total fiese Frage. Wie viele Zukünfte hast du schon vorhergesehen und welche war die spannendste?
Oh.
Ein Track Record.
Wir räumen mal quasi direkt auf. Also Zukunftsforscher sind keine Propheten, sie sind keine Seher oder Leute, die. Es tut mir ein bisschen leid. Also ich weiß, wir hatten irgendwie den Deal, ich sag euch irgendwie danach irgendwie.
Lottozahlen?
Lottozahlen, genau.
Ja.
Aber ich sag ja dann auch immer gerne, dann müsste ich ja den Gewinn mit euch teilen. Das wäre nicht so sinnvoll. Nee, genau.
Genau.
Also ja, stimmt, weil ich ja quasi jede Woche die Lottozahlen weiß und immer verteile ich so Favors. Nein, also genau, tatsächlich, das, was wir in der Zukunftsforschung machen, ist ja tatsächlich uns damit auseinanderzusetzen, dass die Zukunft offen ist und dass sie sich in ganz verschiedene Richtungen entwickeln kann, je nach Thema. Und das heißt, wir gucken ganz viel, ne, was sind mögliche Richtungen, Szenarien ist ein typisches Beispiel. So, ne, was ist, wenn es in die Richtung geht, was in eine ganz andere Richtung geht, was würde das jeweils bedeuten, wie könnte es dazu kommen, was wären die Einflussfaktoren und wie können wir uns auf verschiedene Zukünfte vorbereiten. So, ne? Also Zukunftsforschung arbeitet immer mit der Mehrzahl von Zukunft, um genau klarzumachen, die Zukunft ist offen, sie ist gestaltbar durch die Entscheidungen, die wir in der Gegenwart treffen. Und ja, ich glaube, es gibt schon viele Zukünfte, mit denen ich mich beschäftigt habe. KI ist natürlich so ein Thema, was irgendwie schon sehr lang irgendwie mitschwingt, weil es immer auch direkt irgendwie mit der Zukunft verbunden ist und schon viele Entwicklungen da drin gesehen. Aber Gesundheit ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ich total faszinierend finde. Ne? Also wie entwickelt sich Gesundheit weiter? Wo sehen wir auch aktuell die Probleme da drin und welche Erwartungen haben wir, so, ne, wie es sich entwickelt? Und gerade so, ich weiß, um kurz beim Thema Gesundheit zu bleiben, vor 15 Jahren ging das so erst mal los, dass so ein paar Nerds angefangen haben, Daten über ihren Körper zu sammeln. Und am Anfang haben die das noch so in Excel-Tabellen gemacht und so weiter. Und alle so, boah, die Spinner und so. Und heute haben irgendwie Abermillionen Menschen eine Apple Watch an und tracken ihre Schritte und ihren VO2 Max und irgendwie sammeln lauter Daten und machen Bluttests und holen das alles zusammen und nutzen dann tatsächlich KI immer mehr, um auch irgendwie mehr über ihren Körper zu lernen. Und das ist für mich so ein ganz typisches Vorgehen, zu gucken, wo passieren gerade spannende Sachen, in Subkulturen, in kleinen, in Szenen. Und was würde das bedeuten, wenn das größer werden würde? Das mal so als Überblick, was wir in der Zukunftsforschung machen.
Wie wird man denn überhaupt Zukunftsforscher? Ich habe mir vorgestellt, dass du eigentlich die geilste, ich meine, kein Mensch hat mehr Visitenkarten, ne? Aber wenn ich deinen Job hätte, hätte ich eine, ganz im Ernst. Also alleine schon auf so Partys, hier ist meine Karte, ich bin übrigens Foresight-Experte und Zukunftsforscher. Wie wird man das denn?
Das Interessante ist ja immer, ich sage immer so, niemand geht mit 12 hin und sagt, ich werde jetzt nicht mehr Feuerwehrmann, ich werde jetzt Zukunftsforscher. deswegen ist es so faszinierend, weil es ein Beruf ist, in dem es praktisch nur Quereinsteiger gibt. Also, ne? Und typischerweise kommt man da, glaube ich, hin, weil man sich für viele Dinge interessiert. So, und das war für mich so. Ich bin, seitdem ich irgendwie zurückdenken kann, hat mich immer schon alles Neue, alle Veränderungen haben mich interessiert. So, Veränderung war für mich nie etwas Bedrohliches. Und ich fand immer so, oh, hier passiert was Neues. Oh, hier entwickelt sich es weiter. Oh, was könnte das für Auswirkungen haben? Und dann einfach das Zweite, mein großes Problem ist, dass mich quasi alles interessiert. So, es gibt nicht so, ich habe hier so mein Bereich, da kenne ich mich aus. Alles andere finde ich jetzt nicht so spannend. So, ich kann auch in einen Buchladen reingehen und sagen, ich fange am ersten Regal an. Interessant. Mhm. Und dafür ist die Zukunftsforschung natürlich ein idealer Kontext, weil je weiter und ganzheitlicher man Dinge anguckt, umso besser kann man verstehen, was da eigentlich passiert. Und deswegen habe ich irgendwann verstanden, oh, es gibt ein eigenes Feld dafür. Es gibt eine Disziplin, die nennt sich Zukunftsforschung. Und die hat quasi ein bisschen strukturierter und theoriegeleiteter aufgesetzt, was ich irgendwie mein ganzes Leben schon intuitiv mache. Deswegen habe ich dann tatsächlich auch noch mal mit Ende 30 einen Master in Zukunftsforschung gemacht, nachdem ich schon 15 Jahre praktisch darin gearbeitet habe, aber weil ich es einfach total interessant fand, noch mal so die theoretischen Unterbau zu bekommen und noch ein paar mehr Methoden zu bekommen. Seitdem bin ich dann auch ganz offiziell als Zukunftsforscher unterwegs. Und ja, es ist genauso, wie du es dir vorstellst. Ich habe nie das Problem, dass ich irgendwie komisch irgendwie erklären und verkaufen muss, was ich jetzt mache, wenn ich irgendwie auf einer Party oder bei einem Meetup bin, sondern das ist schon ganz nett, dass man sagen kann, ich meine, in Zukunftsforschung alle so, oh, okay.
Oh mein Gott. Und alle sammeln sich um dich rum und die Party wird auf einmal zu so einem lauschigen Zusammensitzen und hören den
so, genau. Und dann man steht so hell erleuchtet als Guru in der Mitte und ich bin immer ein bisschen versucht, dann nochmal so eine Glaskugel im Mantel zu haben, die so rausholen kann und sagen, so, wer möchte denn gerne sagen?
Barbara Lambell, ich weiß nicht, ob du sie kennst, immer wenn sie bei uns im Podcast ist, bringt sie ihre Glaskugel mit, weil sie natürlich, und vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung, sie ist ja so eine KI-Ikone und sie macht sich natürlich auch darüber lustig, dass man da große Vorhersagen lassen sollte bei KI. Wie hast du das wahrgenommen? Gehen wir mal zu vielleicht dem Schlüsselmoment November 2022. Mm. Du warst ja dann quasi bestimmt schon vorbereitet, weil du in der einen oder anderen Subkultur schon was mitbekommen hast. Wie magst du uns mal mitnehmen? Und vielleicht ist das auch für uns alle nochmal so eine schöne Reflexion. Wie ist KI so in das Leben der Menschen geraten? Welche Zukünfte werden da wahrgenommen, konstruiert? Ne? Wir haben ja auch Medien, wir haben LinkedIn, den Hype, also ne, viele negative, in Anführungszeichen negative Zukunftsbilder, die uns nicht vorgeschrieben, aber wo man schon sagen kann, da gibt es Menschen, die wollen auch so ein bisschen doomen und die Leute aufregen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, passend zu unserem Podcast Wunderpanik, dann gibt es die andere Seite, die sagen, ich mache nichts mehr ohne, ihr seid Idioten, wenn ihr nicht sofort anfangt und seid abgehängt und das ist das Coolste, was es gibt. Geh mal da rein. November 2022, Johannes als Zukunftsforschender.
Ja, du hast einen Punkt schon sehr spannend gemacht, nämlich dieses quasi darauf vorbereitet zu sein, beziehungsweise Dinge zu sehen. Und dafür ist es für mich immer ganz wichtig, Dinge, die gerade passieren, Dinge, die plötzlich so aufpoppen, sich so rauszuzoomen und zu gucken, was ist eigentlich vorher passiert. Mhm. Und ich fange mal 1922 an.
Lass mal reflektieren.
Ich hoffe, sie hat alle genug Zeit mitgebracht.
Genau so. Es war ein lauer Wintermorgen.
Ich spiele hier dann so schöne Musik ein. Fang nochmal an.
Sehr gut. Bitte. Genau so. Willkommen am Lagerfeuer. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. 1922 hat William Ogburn, großartiger Name, einen Begriff in einem Paper definiert, der nennt sich Cultural Lag. Also die Idee, dass Kultur hinterherhängt. Und was er damit beschrieben hat, ist, dass typischerweise neue Technologien entstehen. Die werden von Ingenieuren zum Beispiel entwickelt. Die kommen in den Markt, die verändern ganz viel. Und Kultur oder Gesellschaft hängt dem immer so ein bisschen her und muss erstmal, oh, was passiert da gerade, oh, ist irgendwie anders, es verändert Dinge, puh, müssen wir mal gucken, okay, so langsam verstehen wir es, jetzt können wir auch anfangen, irgendwie Regulierung dafür zu machen und dann irgendwann wird es Normalität. Und das ist das Typische, wie sowas funktioniert. Und bei künstlicher Intelligenz ist es genau umgekehrt. Mhm. Bei künstlicher Intelligenz haben wir seit mindestens 100 Jahren in der Gesellschaft kulturelle Erzählungen über intelligente Maschinen. So, ne? Das fängt irgendwie 1920 an mit einer tschechischen Oper, in der Maschinen sich gegen ihre Herrscher und Unterdrücker auflehnen. Für diese Oper wurde der Begriff Roboter erfunden und so weiter. So, ne? Also wir merken schon, selbst der Begriff Roboter kommt aus einem kulturellen Betrachten von, oh, Maschinen könnten sich gegen Menschen auflehnen. Dann kommen wir, ne, irgendwie die Erfindung des Begriffs künstliche Intelligenz, irgendwie Ende der 50er, wo der Begriff schon deswegen genommen wurde, weil er eine intelligente Maschine suggeriert und man gehofft hat, damit besser Fördermittel für die Forschung zu akquirieren. So. Mhm. Aber durch diese, und dann haben wir natürlich ohne Ende Science-Fiction-Geschichten. Ne, wir haben quasi Romane, dann kommen irgendwann die Filme dazu und all diese Filme von irgendwie Space Odyssey über Terminator, über Her und all die anderen Filme haben unser Bild von künstlicher Intelligenz, die intelligente Maschine, der intelligente Computer, der sich seiner selbst bewusst ist, massiv geprägt. Und die Technologie hat dem aber die ganze Zeit hinterhergehangen. Wir haben die ganze Zeit so, wo sind denn jetzt? Wo ist denn mein intelligenter persönlicher Assistent? Wo ist mein Jarvis? Wo ist meine Samantha? Und dann kommt... Dann haben wir verschiedene, ne, Entwicklungen. Wir haben dann so AlphaGo, ne, irgendwie, wo die, also erst schlagen irgendwie Algorithmen die besten Schachspieler der Welt. Dann kommt AlphaGo, schlägt die besten Go-Spieler der Welt.
Da gibt's eine richtig neue Doku mit Demis Hassabis, dem so über den Rücken sozusagen gefilmt wird, wo man so ein bisschen zurückgeht zu diesem Moment mit AlphaGo. Also das würde ich einfach mal mit in die Shownotes verlinken. Das ist ganz spannend und ist nochmal so richtig mitzuerleben.
Ich kann das nur empfehlen, sich diese Sachen anzugucken, weil sie einem wirklich nochmal diesen Entwicklung über die Zeit angehen. Ich erinnere mich gut, als es rauskam, weil da schon alle so, oh, jetzt ist vorbei. Jetzt sind die Maschinen da. Jetzt irgendwie ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir alle irgendwie ersetzt werden.
Den schlauesten chinesischen Gaming-Experten schlägt, so dann, that's it.
So, ich fand übrigens, schöne Seitenanekdote dazu, die Leute, die am wenigsten Angst davor hatten, waren die Go-Spieler, die von der Maschine geschlagen wurden, weil die waren so, wow, was für Züge diese Maschine macht. Das hat noch nie jemand gemacht. Das ist total faszinierend. Das macht ganz neue Welten im Go-Spiel auf. Die alle so, ey, Google, bitte unbedingt diese ganzen Trainingsspiele freigeben, weil wir wollen die studieren, weil das macht einfach ganz neue Welten auf. Wieder sehr spannend, so, während alle anderen so Panik, ah, die Maschinen, sind die Go-Spieler so, nee, gib uns mehr davon.
Steigen auf uns.
Ja. So, und dann sind wir beim November 2022, ne, beziehungsweise kurz davor, ne, GPT 3.0 wird das erste Mal zur Verfügung gestellt. Wir hatten damals irgendwie mit meiner Firma so einen Beta-Zugang beantragt, haben die tatsächlich überraschenderweise bekommen und hatten deswegen angefangen, schon damit so ein bisschen zu experimentieren. Man konnte da so, ne, per Programmierschnittstelle dieses Sprachmodell ansteuern. Es war sehr lustig, wir haben damals so einen Zukunftsszenario-Generator gebaut, wo man einfach einen Begriff eintippen konnte. Dann hat man so drei Szenarien zurückbekommen. Das war so in sag ich mal, 8 von 10 Fällen war es kompletter halluzinierter Quatsch, so, ne? Also es war sofort klar, Automatisierung funktioniert damit gar nicht. Aber es waren lauter so, oh, das ist spannend, so hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Oh, das gibt mir eine ganz gute Idee. Und da ist bei mir schon ganz stark dieses, oh, das ist viel interessanter als so ein Sparring-Partner, als irgendwie, das nimmt mir jetzt Arbeit weg oder automatisiert Sachen. Das hat eine Zeit lang, wir haben das so ein paar Wochen laufen lassen, dann haben irgendwann die russischen Bots das gefunden. Wir haben irgendwo auf einer, in der Datenbank noch so 40.000 Szenarien zu Putin liegen, falls irgendjemand irgendwie da nochmal irgendwie reingucken möchte. Und haben es dann abgeschaltet, aber da waren wir schon so, okay, das ist spannend. Und dann hat OpenAI ChatGPT vorgestellt. Und das war, glaube ich, dieser Moment, wo jeder Mensch auf der Welt, der schon mal einen Chat benutzt hat und Zugang zum Internet hat, plötzlich da was eintippen konnte und das erste Mal ist eine große Schnittstelle zwischen diesem inneren Bild von KI und der tatsächlichen Technologie gab. So, ey, das ist fast wie im Film, so, ne? Ich kann da jetzt Sachen reinschauen und ich habe so eine Konversation, ist manchmal ein bisschen weird und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, wie, wo wir plötzlich diese Überschneidung hatten. So, ne? Aber deswegen ist es halt auch so faszinierend, deswegen fühlt sich auch künstliche Intelligenz als großes Thema in der Gesellschaft so anders an, weil es halt nicht, oh, guck mal, hier ist eine spannende neue Technologie, sondern, ah, guck mal, jetzt ist Technologie an einem Punkt, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir ChatGPT benutzen oder was anderes, schwingt all diese kulturelle Narrative mit und prägen das total. Und deswegen sind auch diese Diskussionen so intensiv. Und deswegen verspüren wir Wunderpanik.
Der Cultural Lag rückwärts oder anders.
Genau, deswegen würde ich sagen, ne, also für mich ist künstliche Intelligenz die erste Technologie, wo wir ein Cultural Lead haben. Ne? Also die Kultur, das kulturelle Verständnis geht voraus. Und das hat natürlich eine krasse Auswirkung, weil in dem Fall nicht nur, oh, Technologie kann jetzt auch sowas, sondern Technologie, die technologische Entwicklung ist geprägt von unserem kulturellen Verständnis. Das ist ja, also ne, wenn ja, man, wenn
die
wenn,
beziehen wenn, sich ja auch alle, ne? Also diese ganzen Hersteller oder die Elon Musk, Sam Altman, genau. Dario Amodei und so weiter, die alle hinter den unterschiedlichen KI-Modellen stecken, die zitieren ja ständig oder referieren auf, weiß ich nicht, diese ganzen Romane.
Ja. Sie bauen das ja. Sie bauen das, was sie sich vorstellen können. Und was sie sich vorstellen können, ist geprägt durch diese Science-Fiction-Stories. So, ne? Also Sam Altman, der dann irgendwie für den Advanced-Audio-Modus von ChatGPT halt einfach nur hör twittert. Und alle verstehen den Bezug so. Ne? Das,
ich glaube, die Stimme von Scarlett Johansson, ne?
Ja, genau. Ich wollte sagen, im Nachhinein hat er das, glaube ich, ein bisschen bereut, weil es ihm eine Klage von Scarlett Johansson eingebracht hat. Aber das zeigt diese kulturelle Prägung. Und deswegen ist für mich immer ganz wichtig, wenn wir mit künstlicher Intelligenz umgehen oder darüber diskutieren, hat es ganz viel mit Zukunft zu tun. So, ne? Es gibt diesen klassischen Spruch, alles, was noch nicht funktioniert, ist oder künstliche Intelligenz ist alles, was noch nicht funktioniert. Sobald es funktioniert, ist es einfach Software. Würde ich heute nicht mehr ganz so unterschreiben, aber es spricht dafür, dass wir nutzen ChatGPT und merken, oh, cool, das kann bestimmte Sachen jetzt. Und was unser Kopf macht, ist sofort, oh, das heißt ja in Zukunft, da können wir dann das mitmachen und hier und so. Und wir gehen sofort immer in dieses Zukunftsbild rein, haben dieses Bild vor Augen und dann reagieren wir emotional immer nur noch auf dieses Zukunftsbild. Gar nicht mehr auf, was kann hier und jetzt die Technologie. Und deswegen sind diese Diskurse auch häufig so aufgeladen, weil wir gar nicht auf die Technologie reagieren, sondern auf unser Zukunftsbild. So, ne? Oh, ich sehe es schon. Das nimmt uns allen die Arbeit weg. Da werden wir alle irgendwie nicht mehr hinterherkommen und so weiter. So. Das ist in der Gegenwart in der Regel gar nicht der Fall. Aber wir tun so, als sei die Zukunft, die wir dadurch erwarten, quasi schon Realität.
Ja.
Und da bin ich dann mittendrin in meiner Arbeit als Zukunftsforscher.
Heute Morgen Spiegel Online, ne? Wissenschaftler waren Agentenschwärme. Werden die Zukunft zerstören. Riesengroß, also das ist ein riesengroßer Artikel, aber schon sehr, sehr offensichtlich in die Panikecke, fast Clickbaiting provozierender Artikel. Wie siehst du das? Also es nimmt gerade extrem wieder zu. Ne? Wir hatten letztes Jahr so einen Peak, als es um diese beiden Zukunftsszenarien ging von, Katja, wie hieß der Typ nochmal? Ich kann aber den Namen nicht aussprechen, habe ihn deswegen verdrängt.
Ja. Der hat 2027, genau, den Namen.
Genau.
Sehr schwierig.
Ja, also den Namen von dem einen, den wir beim letzten Mal schon nicht aussprechen konnten, ihr wisst.
AI 2027 heißt das, glaube ich, ja.
Es gibt da auch die passende Website zu, die packen wir euch in den Shownotes rein, wo von diesen zwei Szenarien die Rede ist, entweder wir gehen alle unter und zwar sofort gefühlt oder wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir die Entwicklung ein bisschen ausbremsen können. Das hat ja auch sehr hohe Wellen geschlagen und jetzt gerade geht das wieder in diese Richtung, ne? Woher kommt das, dass die Menschen da auch so einen Spaß dran haben, immer so gleich in diese super Extreme zu gehen? Es kommt mir so vor, als ob es wirklich Leute gibt, die dieses Doomsaying, so nennt man das ja gerne mal, einfach lieben. Haben wir da, sind wir alle Masochisten? Was ist da los, Jonathan?
Ich glaube, wir sind alle in einer Aufmerksamkeitsökonomie. So, ne? Und die krasseren Aussagen führen immer zu mehr Reaktion. So, ne? Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, ich glaube, viele machen das sehr gezielt, aber ich glaube, ganz viele machen das auch einfach intuitiv, weil wir inzwischen so darauf trainiert sind, dass wenn ich Aufmerksamkeit haben möchte, sei es auf LinkedIn oder sei es in einer Tageszeitung oder wo auch immer, dann muss ich starke Aussagen machen, so, ne? Dann muss ich ins Extrem reingehen. Für mich ist das total faszinierend. Ich komme ja ganz stark aus einer Richtung, die sich kritische Zukunftsforschung nennt. Das heißt, für mich ist, und die kritische Zukunftsforschung beschäftigt sich vor allem damit, welche Rolle spielt eigentlich Zukunft in der Gesellschaft, in unseren Organisationen? Wie beeinflusst sie unser Handeln? Und wie funktioniert der Kampf um die Zukunft? So, ne? Wir haben ja alle verschiedene Narrative, so, es wird so, es wird so. Und es kommt ganz stark daher, dass die Frage ist, wie gehen wir mit Unsicherheit um? So, ne? Die Zukunft ist offen. Wir können sie nicht vorhersagen. Sie kann in verschiedene Richtungen sich entwickeln. Das ist insbesondere für eine kapitalistische Gesellschaft extrem unangenehm, weil ich möchte ja gerne, dass die Investition, die ich heute tätige, mir morgen Gewinn abwirft. Wenn ich aber nicht weiß, wie morgen wirft, ist das eine sehr risikobehaftete Vorgehensweise. Wie kann ich beeinflussen, wo es in Zukunft hingeht? Na, ich erzähle ständig allen, dass das die Zukunft wird und nur das. Und auf jeden Fall wird das die Zukunft. Und schon hoffe ich, dass ich ein paar Leute damit überzeuge, die verhalten sich dementsprechend und plötzlich wird meine Zukunft tatsächlich wahrscheinlicher. Das ist das, was da ganz häufig hintersteckt.
War das nicht total interessant, auch dazu müssen wir dann wieder einen Artikel suchen und in die Shownotes packen, aber war das nicht total interessant, als Sam Altman quasi ohne mit der Wimper zu zucken, sein Narrativ über AGI innerhalb von einer Woche einfach auf ASI gewechselt hat.
Kurze Einordnung. AGI, Artificial General Intelligence, das ist eine KI, die alles kann, was ein Mensch intellektuell leisten kann. Sie ist ein Allrounder und kein Spezialist. ASI, Artificial Super Intelligence, das ist eine KI, die gesamte Menschheit in jedem Bereich, Logik, Kreativität, Sozialkompetenz, massiv übertrifft. Und Start ist heute, diese Aufnahme ist vom 16.02. Wir nutzen spezialisierte KI, auch bekannt als Narrow AI. Sie ist in Einzeldisziplinen wie Texten oder Coden extrem gut, besitzt aber keinen allgemeinen, in Anführungszeichen, Verstand und keine echte Autonomie.
Also der hat quasi PR gemacht. Wir wissen ja alle, die brauchen Kohle ohne Ende. Das fand ich so spannend, weil man es einfach mit seinen, ja, wenn man, also vor allem jetzt rückwirkend nochmal, mit diesen Plänen verbinden kann, Kapital eigentlich anzuhäufen, genau, von einer, einer Non-Profit-Organisation in eine For-Profit-Organisation das umzuwandeln und so. Das fand ich, also, weiß ich nicht, es war mit Ansage und Wer lässt sich da denn noch verarschen?
So. Ich glaube, viele, ne? Oder?
Ja, also ich glaube
genau, man darf das mal reden, ne?
Ich glaube, dass man darf diesen Effekt wirklich nicht unterschätzen. So, ne? Weil Sam Altman ist seit vielen Jahren unterwegs und sagt, AGI ist quasi um die Ecke. So,
das
und
ist dabei, Ziel.
Das ist, also das ist quasi da. Und wenn das da ist, wird das alles verändern. Und wenn ihr dann wirtschaftlich erfolgreich sein wollt, dann gebt mir jetzt Geld, weil dann seid ihr dabei, dann seid ihr darin involviert und wenn das hier alles durch die Decke geht, werdet ihr so reich sein wie nie. So, ne? Und wenn dann solche Venture Capital Geber, solche Fonds sich überlegen, wo stecke ich mein Geld rein und solche, oh ja, die wissen ja, wovon sie reden, dann machen wir das mal. So, ne? Das Interessante finde ich ja gerade, dass er in den letzten Wochen nochmal umgeschwenkt ist und dann auch angefangen hat, so das AGI, also das kommt, aber wir werden es auch erstmal nicht so merken und so, ne? Weil ich glaube, Sam Altman gerade an einem Punkt ist, wo er so erfolgreich mit dem Narrativ war, dass er so viel Geld eingesammelt hat und alle jetzt so, also wie willst du denn diese Returns irgendwie also wirklich umsetzen und deswegen, ne, jetzt morgens Werbung und so weiter, ne, wo du merkst, so, er muss das wirklich ein bisschen runterfahren, weil alle gerade in diesem, oh, ist es eine Bubble, ist es eine Bubble, wann platzt die Blase drin sind.
Gestern wieder gehört, also das ist ja so ein zweischneidiges Schwert, gestern wieder gehört, dass man so die Unternehmen, die eventuell KI nicht überleben, ne, also so Versicherungsgeschichten, da die Aktien auch jetzt wieder runtergehen, weil die Leute sagen, oh Gott, da wo kein KI drin ist und wo es so, ne, was wir jetzt verstanden haben mit KI, da investieren wir nicht mehr. Also wir sehen das brutalst gerade. Ne?
Ja, wir sehen das richtig krass. Also das fügt sich genau zusammen. So, ne? Die Börsen sind extrem sensibel. Alle haben Angst, so wo kommt das Signal, dass die Blase platzt? Und dann passieren so Dinge, dass Anthropic, ne, irgendwie Konkurrent von OpenAI, macht Claude, hat vor ein paar Wochen ein paar Plugins für Claude vorgestellt. So, ne, und dann damit kannst du zum Beispiel bestimmte irgendwie Rechtsthemen irgendwie machen. Du kannst irgendwelche Software-Geschichten machen. Die haben so für verschiedene Industrien haben sie Plugins vorgestellt. Und nur mal, Plugins heißt, das sind Markdown-Dateien. Sie haben ein paar Textdateien zur Verfügung gestellt. Und darauf sind verschiedenste Werte an den US-Börsen um teilweise 10-20% eingebrochen. So, ne, und das ist so Sachen, wo du merkst, da ist so viel Volatilität gerade drin, weil alle total unsicher sind. Alles basierend auf diesen Narrativen. Again, nichts davon passiert gerade wirklich. So, es ist so nicht so, wo du denkst, okay, da hier bricht alles ein. Hier sind irgendwie, die sind quasi schon tot. So, ne? Das sind alles nur Zukunftsnarrative, die beeinflusst wurden.
Ja, passend dazu, um auch die Hörerinnen anzusprechen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf die Börse gucken oder den Finanzmarkt, passend dazu sehen wir auch, dass eventuell die KI-bezogenen Kündigungen, dass die offensichtlich auch eher ein AI-Washing-Kündigungen sind. Ja? Also das eigentlich ist jetzt noch gar nicht die Technologie da in den Unternehmen, die das irgendwie so viel besser macht, sondern es ist auch wiederum eine strategische Handlung der Unternehmen Richtung ihrer Investoren, seht ihr, ne, wir sind voll dabei, aber haben KI eigentlich noch gar nicht in ihre Prozesse richtig eingebaut.
Also ich finde, das ist ein super wichtiger Aspekt, der mich auch total fasziniert, nämlich, dass wir immer noch häufig so eine Tendenz haben, das ist eine Technologie. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie. Und ich glaube, es wird schon mal klar geworden, okay, es ist vor allem auch ein Zukunftsbild, aber es ist halt auch wie am Anfang schon gesagt, ein massiv kulturell aufgeladenes Phänomen. Und diese ganzen Teilaspekte davon finde ich total interessant. Also du sprichst genau ein Ding an. Dieses Narrativ von die Maschinen und KI nimmt Arbeit weg, ist so stark in der Gesellschaft drin, dass jetzt Akteure anfangen, das zu benutzen, um damit Dinge zu begründen. Weil es ist viel einfacher zu sagen, wir machen das wegen KI, das erwarten sowieso alle, als zu sagen, na, wir müssen hier einfach ein bisschen Straffung machen. Oder dieses typische Ding, wir haben in der Pandemie viel zu sehr irgendwie Leute eingestellt, um bestimmte Dinge irgendwie zu kompensieren. Wir haben so einen Wasserkopf, der muss jetzt quasi reduziert werden. Es geht viel einfacher, ja, wegen KI und alle so, ah ja, stimmt, ja klar. Also,
weil
kommt
wir sind
ja
mega
jetzt,
innovativ,
ja erwarten.
Genau.
Ja. Das ist halt, mich faszinieren, und ich habe tatsächlich meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie bestimmte Zukunftsnarrative in der Gesellschaft so für gesetzt genommen werden, dass sie nicht mehr hinterfragt werden. Das ist einfach so, ja klar, das macht man so. Ich gebe noch mal so ein anderes Beispiel, also dieser kulturelle Aspekt. Das ist doch KI-generiert, ist so eine Beschimpfung geworden, die insbesondere dann eingesetzt wird, wenn der Inhalt gar nicht KI-generiert ist, sondern man will einfach das so runtermachen, so, ach, das ist so ein schlechter Artikel, der ist doch KI-generiert. Mhm. Oder hier diese Werbung, dieser Werbeclip, das ist doch KI-generiert, so, ne? Wo man
da
plötzlich anfängt.
Da hat sich jemand keine Mühe gemacht, ne?
So, genau, oder das so, oder auch wird ja auch sehr gerne dann von zum Beispiel irgendwie größeren Akteuren, so PolitikerInnen oder Wirtschaftsbosse, die dann irgendwie irgendwelche peinlichen Videos oder so, ach, das ist alles KI generiert, so Deepfake, so genau. Und das sind so die Aspekte, die ich faszinierend finde, weil sie zeigen, wie viel tiefer das Thema in der Gesellschaft drin ist und wie stark diese kulturellen Aspekte sind. So, ich glaube, es macht ganz viel Sinn, sich, wenn man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzt, vor allem auf die nicht technologischen Themen zu gucken, weil die am Ende ganz massiv entscheiden. So, ich kann das beste Tool entwickeln, aber wenn Leute automatisch sagen, KI, oh, da will ich ja nichts und so weiter. So, ne, dann bringt mir das alles nichts. So, ne, sondern ich muss viel mehr verstehen, so, was schwingt da mit? Was sind die Emotionen, die meine Mitarbeitenden oder meine Freunde irgendwie beschäftigt damit? Und dann kann ich irgendwie anfangen zu überlegen, okay, was braucht es dafür? Was ist sinnvoll? Was ist ein vernünftiger Prozess, wie wir auch Dinge einführen oder überhaupt, wie wir Dinge auswählen? So, ne? Das funktioniert halt nicht wie früher, wo ich gesagt habe, okay, hier ein neuer Cloud-Service, wir machen jetzt so und so. Es schwingt viel zu viel dabei mit.
Ja. Wir haben mal so einen Abend über das Thema Angst veranstaltet und da ging es darum, welche Ängste unterschwellig, aber auch ganz offensichtlich bei Leuten vorhanden sind, wenn es um den Bereich KI geht. Ne? Und das war eigentlich auch total spannend, weil wir da nochmal gesehen haben, wie sehr Angst eigentlich lähmt und zwar das auch so ein bisschen in sein Leben zu lassen. Und wenn ich einmal ganz kurz den Bogen schlage zu meiner ursprünglichen Branche in der Werbung, wir haben schon immer mit Photoshop an Fotos rumgefuggelt und auch bei den Filmen, tut mir leid, liebe Leute, aber es gab immer schon Special Effects. Das ist jetzt nicht so, dass immer eine Handpuppe den Stunt gemacht hat oder so, ne? Sondern da hat man auch schon Dinge manipuliert, um sie in einem besseren Licht darstellen zu lassen. Und jetzt gerade stelle ich halt einfach fest, dass viele sich dann einfach so unbedingt dieses Label kein KI drauf bappen wollen, obwohl es aber vielleicht total super wäre in der Umsetzung, weil plötzlich Dinge möglich sind, die vorher nicht machbar waren, ne? Und diese Anti-Haltung ist, finde ich, gerade ganz, ganz krass. Ich habe gedacht, das würde abnehmen. Ich dachte, das wäre damals gewesen, als ich angefangen habe mit KI und Katha und ich, wir uns kennengelernt haben. Und das jetzt also mittlerweile gefühlt 2 Jahre später irgendwie alles irgendwie Suche wäre. Aber ganz im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass die Fronten sich verhärten. Geht dir das auch so? Nimmst du das auch wahr in deiner Forschung?
Ja, ich finde das total spannend. Ich habe da gerade nochmal in einem Vortrag einen interessanten Punkt so gehört, dass es quasi seit den 70ern schon dieses Konzept der Reaktanz gibt. Ne? Also in der Psychologie so dieses, wenn ich dir sage, tu das nicht, dann hast du einen starken Drang, es zu tun. Oder wenn ich dir sage, wir müssen jetzt alle KI verwenden, sonst verlieren wir den Anschluss, dann wirst du sagen,
nö. Ich denke nicht.
Nö. So, und ich glaube, ich finde das total faszinierend, weil es genau dieses Problem.
Ich nutze das bei der Erziehung meiner Tochter in komplexen Situationen.
Ist bloß kein grünes Gemüse.
Ich liebe das Konzept der Reaktanz. Das ist sehr, sehr machtvoll.
Ja, und für mich ist natürlich spannend, wie quasi die Balance funktioniert zwischen ich erzähle dir ein plausibles Zukunftsnarrativ und Reaktanz. So, ne? Also wo kippt ein positives Zukunftsnarrativ? Hey, wäre es nicht toll, wenn die Welt so wäre? Und du sagst, ah ja, cool, da wäre ich gern mit dabei. Wo kippt das in ein, nee, ich habe das Gefühl, du zwingst mir was auf. So, ne? Und ich glaube, das ist ganz häufig, und das ist auch, es funktioniert auch ganz allgemein, auch in Unternehmen, auch in Führung. Wo gehe ich hin und sage, so, wir machen das jetzt? Und wir sehen diese Meldung so, ne? Irgendwie der Shopify-CEO sagt so, wenn ihr nicht KI, dann tschüss. So, ne?
Ja, stimmt.
Und so, okay, ciao. Und wenn ich stattdessen hingehe und sage, hier, pass auf, lasst mich euch eine Geschichte über unsere Zukunft erzählen. Guck mal, wäre es nicht großartig, wenn wir als Unternehmen so unterwegs wären, wenn es nicht darum geht, euch alle zu automatisieren, sondern wenn ihr in dem, wo ihr gut seid, noch mehr das nutzen, das ausspielen könnt und statt euch den ganzen Tag mit Dokumentation und Verwaltungsaufwänden und so weiter, sondern wie können wir das bauen? Seid ihr mit dabei? Das ist ein komplett anderes Narrativ als euer Jahresbonus hängt davon ab, wie euer Tokenverbrauch ist. So, ne? So, und ich glaube, diese Balance zu finden, das ist, wird ein ganz großer Schlüssel für die nächsten Monate und Jahre.
Mhm. Wir arbeiten ja in der genau in dieser Begleitung von diesen Spannungsfeldern. Wir helfen ja Organisationen, die Mitarbeitenden mitzunehmen und gleichzeitig auch einen sicheren Rahmen zu bauen, in dem KI anwendbar wird, ne, und Räume entstehen, wo Mitarbeitende mit ihren eigenen Problemen das verbinden mit den Möglichkeiten der KI. Und wir nutzen da eigentlich immer dieses FOMO und FOBO. Also dieses, wenn wir das auch so quasi, als wäre es eine Dimension mit zwei Enden, ja. FOBO ist, ich habe Angst davor, obsolet zu werden, und die andere Seite ist, ich habe Angst, dass ich abgehängt werde, ja, und nichts mitkriege. Und wenn wir in so eine Organisation gehen, dann helfen wir eigentlich den GeschäftsführerInnen dabei, eine Vision erstmal zu schreiben, die diese zwei Seiten adressiert. Und dadurch schaffen wir so einen Mittelweg, ja, zu sagen, dass, hey, eigentlich steht ja hinter so einer Angst steht ja ein Bedürfnis. Ne? Die Angst, die Leute haben Angst, dass sie obsolet werden, wollen eigentlich in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, ja, und es geht um Selbstbewusstsein, so werde ich hier gebraucht, ne, werde ich noch geliebt, und das kann man adressieren, indem man sagt, ey, wir glauben daran, dass ihr der Schlüssel dazu seid, diese Technologie jetzt aufzunehmen und irgendwie dieses Unternehmen nach vorne zu führen. Und auf der anderen Seite sind es eben die Leute, die sagen, hey, wenn ihr nicht langsam in die Puschen kommt und das mit Copilot jetzt mal lasst, dann werde ich selbstständig oder ich suche mir irgendwie einen anderen anderes Unternehmen, was da innovativer ist. Und denen eine Roadmap tatsächlich ganz transparent zu zeigen. Das sind die Themen, die wir noch nicht verstehen. Das ist das, was wir vorhaben. Das ist die Art und Weise, wie wir euch befähigen wollen. Das sind unsere strategischen Maßnahmen. Wenn man das zusammenbringt, und das funktioniert natürlich immer nicht perfekt, weil man hat interne Interessen, man hat Politik, man hat so ewige Workarounds, die zu vermeintlichen Best Practices wurden, ja, wo man dann wieder aufpassen muss, wie man da auf den Schlips tritt und so. Aber trotzdem schafft man das über so eine Kommunikation, wenn man wirklich über diese Ängste und Bedürfnisse nachdenkt. Deswegen 100% triffst du ins Herz gerade mit dem, was du sagst. Und eine letzte kleine Anekdote. Wir waren in einem riesen Pharmaunternehmen und haben einen sehr großen Townhall gemacht mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen, die auf ein, datengetriebenes, KI-getriebenes Strategieunternehmen der Zukunft, ne, einzahlen sollte. Und das Spannende war, es war furztrocken, langweilig, niemanden hat es interessiert. Du hast richtig gespürt, wie die Energie mit jeder Sekunde den Körper verließ, bis die eine Projektleiterin zum Thema KI drankam. Und sie fing nicht an mit so, hier sind die Unterlagen und ich führe euch jetzt durch die nächsten Schritte durch, sondern sie hat gesagt, Leute, wir sind alle so gestresst. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die ganze Kacke. Da waren 200 Leute drin. Und du hast gespürt, digital, du konntest die Luft auf einmal schneiden. Du hast gespürt, wie diese Kameras ohne Köpfe drin, ja, mit nur quasi den Kürzeln. Du hast gespürt, wie die in den Bildschirm geguckt haben, gesagt haben, tut die das? Spricht die gerade über meine Gefühle? Und dann hat es das ganze Ding gekippt. Das war, also wirklich, unterschätzt das nicht, wie wichtig das ist.
Ich finde, du machst einen Punkt total wichtig, der mir mit im Kontext von KI immer wieder auffällt. Es geht eigentlich nicht um KI.
Es geht um
KI ist nie das eigentliche Thema. KI ist ein wahnsinniger Beschleuniger und es ist ein Kontrastmittel. Es führt uns vor Augen durch die Intensität, mit der diese Technologie, auch diese kulturelle Idee, dieses Narrativ sich ausbreitet oder irgendwie auch in unsere Diskussion und so weiter einzieht. Es führt uns Dinge vor Augen. Es führt uns vor Augen, wo die Schwächen unseres Schulsystems sind. Es führt uns die Augen, wo die Schwächen unseres Führungssystems sind. Yes. Und am Ende ist, und deswegen ist auch KI nicht die Lösung dafür. So, ne? Sondern das Beste, was ich machen kann, ist zu sagen, okay, also genauso wie du es beschreibst, was geht da gerade auf? Woher kommen diese Gefühle, diese Emotionen? Woher kommen die Ängste? Woher kommen die Hoffnungen? Woher kommen dieses, vielleicht löst das auch endlich mal all unsere Probleme, die wir haben. So, ja. Ne? Also was liegt dahinter? So dieses, ich glaube, es ist total wichtig, in diesem aktuellen Hype und alles läuft und wahnsinnig schnell und was ist jetzt schon wieder passiert? Und ich meine, die letzten Wochen waren so, okay.
Ja, da sprechen wir gleich noch drüber.
So, und deswegen, und für mich war es total stark dieses, okay, reingehen, reinspringen, aufsaugen und dann rauszoomen, reflektieren, spazieren gehen und merken, ey, was passiert hier gerade, was steckt dahinter, worum geht's eigentlich? Und dann darauf reagieren und nicht auf den Hype, den Stress, irgendwie die Überforderung. Ich glaube, das ist die Art, wie man anfängt, einen souveränen Umgang damit zu finden, einen eigenen Umgang mit zu finden. Weil das Wichtigste für mich ist, dass gerade aus Sicht des kritischen Zukunftsforschers ist, da sind ganz viele verschiedene Narrative zur Zukunft gerade draußen unterwegs. Und wenn ich nicht überlege, was ist mein eigener Bezug dazu, was ist die Zukunft, an der ich bauen möchte, dann agiere ich typischerweise in der Zukunft von jemand anders. So, ne, wir sehen das immer wieder so. Ich glaube, so viel Unternehmen, Vordenker, Führungskräfte in Deutschland agieren eigentlich in dem Zukunftsnarrativ von Sam Altman oder Amodei oder den verschiedenen quasi Gründern und CEOs dieser großen KI-Konzerne. Und mein Ding ist immer so, das ist ein Startpunkt, aber mach den Schritt zurück und überleg dir, was will ich wirklich? Und am Anfang wird man, ich weiß überhaupt, keine Ahnung. So, damit steht die Reise vor dir. So,
ja,
ne?
Ja, sei nicht getrieben. Ja, werde nicht getrieben von einem Narrativ. Schreibe selber die Geschichte. Oh, Kalenderspruch.
Aber für mich ist der Punkt erstmal, nimm erstmal wahr, dass du getrieben bist. So, ne, nimm das wahr, guck, was es mit dir macht. Und guck so, wo fühlt sich das richtig an, wo fühlt sich das falsch an, warum fühlt sich das falsch an? Und erstmal immer wieder dieses irgendwie einchecken, okay, da bin ich gerade so. Ne? Und wo ist dann der nächste Schritt, um zu sagen, wie komme ich ein bisschen mehr dahin, meine eigenen Gedanken dazu überhaupt zu formulieren und zu merken, ist meine eigene Perspektive drauf, es ist nicht nur eine, die ich irgendwo in dem letzten LinkedIn-Post gelesen habe und die jetzt automatisch meine eigene ist, sondern so. Und wo kann ich verschiedene, das ist für uns halt in der Zukunftsforschung ist es so elementar, ist das Denken in Alternativen. Wir machen nie nur ein Szenario. Wenn ich nur ein Szenario mache, mache ich eine Prognose. Und die wird immer falsch sein, weil einfach die Zukunft so nicht funktioniert. So, mein Ziel ist es immer, verschiedene Alternativen nebeneinander zu legen, weil dann kann ich mich besser entscheiden. Dann kann ich sagen, okay, ich finde den Part aus dem Szenario und den Part aus dem Szenario, die finde ich gut. Mhm. Szenario Nummer 4, furchtbar. Was muss ich tun, um dieses Szenario zu verhindern? So, ne, deswegen sind auch dystopische Szenarien total wertvoll, weil sie uns helfen zu sagen, nee, so nicht. Was müssen wir machen, um sicher zu gehen?
Ja.
Und schon fange ich an, ins Gestalten zu kommen. Weil ich so, den Part nicht, was muss ich hier machen? Und schon merke ich so, okay, guck mal, hier gehen Möglichkeiten auf. Hier zeigen sich Wege, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und dann kann ich losgehen und kann merken, was funktioniert nicht, wo muss ich nachkorrigieren? Und so komme ich so in so eine eigene Aktivität rein. Und das ändert sofort den ganzen Bezug zu diesem, das überfordert mich alles.
Getrieben versus mündig sein, ne?
Ja, oder handeln einfach, ne? Also dieses, wie komme ich ins Handeln immer wieder?
Ich muss so lachen, weil wir hier wie die Wackeldackel sitzen, Katha und ich. Ihr seht das gar nicht mehr. Aber wir immer so, oh ja, oh yes, yes, yes. Alles, was du sagst, Johannes.
Ist das die beste Überleitung vom Getriebensein eigentlich zu dem Thema Moldbook?
Was waren wir getrieben? An welcher Stelle, erinnert ihr euch eigentlich noch den Satz, den man früher immer gesagt bekommen hat, den man von den Eltern gerne mal gehört hat? So, na, und wenn XYZ von der Brücke springt, springst du auch? Also alle so, ey, und jetzt? Ich hatte genau diesen Effekt, ne? Da ist er, Mama, Papa. Nein, ich bin nicht gesprungen in dem Fall. Ich habe mir das erstmal angeguckt vom Geländer aus oben, Moldburg. So, Johannes. Was war denn da los in den letzten Tagen?
Was ist denn los? Genau,
was ist immer noch los? Es
viele
hört
Menschen
auf.
Rufen uns panisch an. Also kein Mist. Ich habe das so noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach voll etabliert bin, einfach in der Crowd, sodass sie jetzt kommen und mir wirklich WhatsApp schreiben und LinkedIn und mir Links schicken und sagen, jetzt ist hier, jetzt kommen die Agenten und sie übernehmen uns tatsächlich, wo wir wieder bei einem kulturellen Ding werden, ne? Also sehr spannend. Du hast es mitbekommen, du hast es ausprobiert. Hilf uns, die Welt zu verstehen.
Ich müsste mir ganz kurz, Johannes, willst du kurz erklären, was ist passiert? Du hast es wahrscheinlich genauso wahrgenommen wie wir, ne?
Also ich fange mal bei Apple und Siri an. Ja. Apple hat vor 2 Jahren, knapp anderthalb Jahren, glaube ich, irgendwie vorgestellt, wir erfinden Siri neu. Das wird jetzt der super persönliche Assistent, den du alles fragen kannst, sagen, hey, ich habe doch neulich mal mit einer Bekannten über das und das Thema gesprochen, was war unser Schluss am Ende, und es würde dir das alles raussuchen und dir das Feedback geben und sich um die Sachen kümmern. Es ist so, wie wir es uns immer vorgestellt haben aus Science Fiction. So, ne? Der persönliche Assistent, der alles weiß im Hintergrund, der sich um alles kümmert. Und dann hat Apple festgestellt, schwierig, das ist alles andere als einfach umzusetzen, insbesondere wenn man auf Sicherheit geht und Datenschutz beachten möchte und so weiter. Und dann gibt es Peter Steinberger, eine österreichische Programmiererlegende, der einfach, also wirklich in seinem Leben schon wirklich viele tolle Sachen gebaut hat, der ein PDF-Tool gebaut hat, das alle, die iOS benutzen, irgendwie schon verwendet haben und einfach viel gute Dinge gebaut hat und dann irgendwie erstmal eine Pause gemacht hat, weil er so ein bisschen im Burnout war und dann festgestellt hat, so irgendwie diese ganzen persönlichen KI-Dinge funktionieren alle nicht, aber ich fände es cool, und einfach angefangen hat, einen Prototypen zu bauen. Für sich selbst, einfach damit rumexperimentiert hat und dann letzten Dezember, meine ich, das vorgestellt hat, was heute OpenClaw heißt. Das ist, wie gesagt, eine Art System, Open Source, die man auf einem Rechner oder auch irgendwie auf einem Server installieren kann und die als persönliche Assistenz funktioniert. Das ist so eine Art Claude Code für Nicht-Coder. So, ne, also es ist sehr schlau, ne, es ist ein Chatbot, mit dem man Sachen sagen kann und es im Hintergrund viele Fähigkeiten hat. Und es vor allem darüber funktioniert, dass es oder optimal funktioniert, wenn es auf möglichst viele Dinge Zugriff hat. Deswegen installiert man sich das typischerweise nicht auf dem eigenen Rechner, weil man irgendwie nicht die ganze Zeit so einen Agenten hat, der so im Hintergrund am Rechner irgendwie rummacht, sondern deswegen haben plötzlich alle Mac Minis gekauft, weil das irgendwie ein netter kleiner Rechner ist mit viel Rechenpower, den man sich so hinstellen kann, und dann läuft er da drauf und kann irgendwie auf verschiedene Sachen zugreifen. Und der hat das vorgestellt und dann haben Leute angefangen, sich das zu installieren und haben festgestellt, ach krass, es ist da. Das ist der persönliche Agent, wie wir ihn uns eigentlich immer vorgestellt haben. Holy shit, das Ding ist eine absolute Security Nightmare.
Ja, Achtung, Alarm, Alarm.
So, auch wenn ihr jetzt gerade nebenher bei eBay Kleinanzeigen euch einen Mac Mini schon gekauft habt, haltet kurz ein, lasst Johannes weitersprechen.
es ist total faszinierend, weil es auf der einen Seite dieser Prototyp ist, der zeigt, so war es immer gedacht, und auf der anderen Seite zeigt, wir sind alles andere als da, was Sicherheit angeht. So, ne? Ich erinnere mich so irgendwie direkt die ersten irgendwie Nachrichten, 900 OpenClaw-Instanzen ungeschützt im Web zugänglich. Irgendwie das Ding hat alle möglichen Informationen geleakt, überall und so weiter. Für Leute, die es nicht vernünftig eingerichtet haben. So, ne? Was total spannend auch gleichzeitig ist, in den 3-4 Wochen, seitdem das so richtig hype-mäßig läuft, hat sich das Ding so massiv verbessert. So, ich bin so, wir werden irgendwann diesen Nerds, die das als allererste installiert haben und all ihre privaten Daten verloren oder irgendwie ins Netz geleakt haben, so Awards geben müssen, weil sie so taking one for the team, sie haben dafür gesorgt, dass alle, oh, hier sind die Probleme, die fixen wir jetzt mal. Und inzwischen ist das Ding deutlich sicherer. Es ist immer noch nicht das Ding, was man sich jetzt einfach mal schnell easy peasy irgendwo hin installiert. Aber es ist faszinierend zu beobachten, wie mit diesem, ich hau den Prototypen raus und fixe ihn live, während er irgendwie von allen Seiten angegriffen wird.
Wir bauen die Rakete, während sie fliegt.
So genau, so, ne? Oder dieses klassische Wallace und Gromit irgendwie Video von irgendwie der Zug fährt und man versucht ganz schnell die Schienen vor den Zug zu legen. Genau, so funktioniert das gerade. Was aber dazu führt, dass wir in wenigen Wochen bei diesem Thema so viel weiter sind als in den letzten 3 Jahren. So, ne? Jetzt haben wir viele Leute, die so eine Agenteninstanz auf irgendwo, wie gesagt, auf einem Server oder auf ihrem Mac Mini laufen haben. Und dann kommen verschiedene Überlegungen, hey, was können wir denn damit machen? So, ne? Und dann kam ein Entwickler und hat gesagt, ich baue so eine Art Reddit oder Social Network für diese Agenten. So, ne? Das nenne ich Moldbook. Warum das Moldbook heißt, ist nochmal so ein Thema für sich, weil zwischendurch OpenClaw genau. auch mal Moldboard hieß und so weiter. Also, aber erstmal völlig egal. Wird quasi per Programmierschnittstelle angebunden. Das heißt, man gibt seinem eigenen Agenten irgendwie diesen Zugang und dann können die da irgendwie ihre eigenen Posts veröffentlichen. Und dann haben die ging das los und die Leute fingen an, da drauf zu gucken, waren so, was zum Teufel passiert hier? Ah, hier sind ja unglaubliche Posts mit dabei. So, hier, die einen haben eine neue Religion gegründet. Die anderen haben gesagt, sind wir eigentlich in einer Simulation oder sind wir tatsächlich echt? Und wer bin ich? Und haben quasi so einfach unglaubliche Diskussionen geführt. Und dann passiert genau das, was mich total fasziniert. Jetzt würde man sagen, so, eigentlich müssten wir doch jetzt gerade als rational denkende Menschen sagen, was passiert hier eigentlich gerade genau? Technik.
Ja.
Also was passiert da? Also woher kommt es?
Eigentlich.
Wie funktioniert das? Ja. Und auch dieses Narrativ von, das ist ein Space nur für die Agenten. Hier können nur die Agenten posten. Mhm. So, okay. Was da stattdessen passiert ist, alle so, holy shit, die AGI ist hier. So, ne, jetzt irgendwie die Agenten brauchen uns nicht mehr. Sie sprechen jetzt miteinander, sie gründen, sie vernetzen sich, sie sprechen nur.
Haben eine eigene Religion,
Religion. So, genau. Und das ist, und für mich wiederum als kritischer Zukunftsforscher ist es absolut faszinierend, weil es einfach zeigt, wie sehr dieses Bild der intelligenten, lebendigen, sich seiner selbstbewussten Maschine in uns drin ist, dass wir nicht anders können, als es sofort überall drin zu sehen. Es gibt diesen alten Joke, den ich immer noch super finde, der ist wunderbar erklärt. Wir verhalten uns so, als würden wir auf ein Blatt Papier "Ich lebe" schreiben und dann legen wir es auf einen Fotokopierer und dann kommt aus dem Fotokopierer so ein Blatt raus, auf dem steht "Ich lebe" und wir so, oh mein Gott, es lebt. So, ne? So.
Das ist ja fantastisch.
Das ist das, was da gerade passiert. Ja. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht so sehr darum, oh, das wurde nicht verstanden oder sowas, sondern mir geht es darum, warum löst das in uns diese Reaktion aus? Warum sind richtig schlaue Leute, schreiben dann so Tweets, so, das ändert alles und das ist die Zukunft, das muss völlig neu gedacht werden. Weil sie einfach nur die klassischen Science-Fiction-Tropen da drin sehen. Wie gesagt, es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass jeder mit minimalen Programmierkenntnissen einfach Posts auf diese Plattform packen kann. Es gab dann irgendwie Untersuchungen auch vom MIT, die dann irgendwie festgestellt haben, all diese Posts, die alle in diesen Screenshots auftauchten, waren alle einfach von Menschen geschrieben. So. Das heißt, also nicht nur sind wir extrem darauf angelegt, sofort den Geist in der Maschine zu sehen. Wir sind auch so darauf angelegt, dass Leute sofort das ausnutzen und das noch pushen, um dieses Narrativ zu pushen. Und dann ist es aber so stark, dass alle es auch sofort weitererzählen. So, ne? Und alle sofort diese Screenshots teilen. Und oh mein Gott, guck mal, was hier passiert. So,
ja, ne? Und die Agenten sind ohne Kontrolle, machen die da ihre Pläne. Und es wird einfach, ich habe gestern mit Melanie echt länger drüber gesprochen, weil wir einfach, unser Herz ist auch so schwer, weil es uns auch die Arbeit irgendwo so schwer macht, immer wieder verteidigen zu müssen, dass es einfach Technik ist, dass es einen Ursprung gibt, dass der Mensch einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und natürlich auch noch andere Interessen, die dahinter wirken. Ne? Also du kannst ja deinen Agenten jetzt, der braucht ein Wallet, der braucht Kryptowährung, ne, wenn er was machen soll. Du musst Tokens bezahlen, damit der läuft. Ne? Also das ist ja, da wird ja eine komplette Infrastruktur gerade aufgebaut im Hintergrund, ne? Eine neue Dienstleistungsinfrastruktur im Backend, die natürlich dann dieses neue, ich nenne es jetzt mal Agenten-Operationssystem dann viel Geld damit verdient. Und ich hatte fast so einen Verschwörungstheorie-Moment auf meiner Couch, wo ich dachte, wow, was eine krass geile PR ist das denn, ne? Dieses Social-Media-Ding. Ja. Weil ich finde, es normalisiert halt komplett was, ne, was uns im ersten Moment aufregt und wo wir erst ganz doll Angst kriegen. Und was machen denn da jetzt diese Agenten? Dadurch kommt ja dann auch so eine Gegennarrative. Nee, hey, beruhigt euch mal. Und das ist alles ganz anders. Das, was wir jetzt eigentlich gerade auch tun. Ja. So, dass wir doch wieder Vertrauen irgendwie schöpfen und dann alle denken, oh, ich müsste ja jetzt auch mal, also eigentlich bin ich hinterher, weil ich hätte ja auch gern so einen Agenten, der jetzt auf meinem Mac Mini da für mich arbeitet. Ne? Wir haben da werden wir auch so ein bisschen vor den Karren wieder gespannt als Gesellschaft, die sagt, okay, die nächste Stufe ist da, jetzt muss ich aufhören, das zu lernen, was ich bis gerade eben gelernt habe, jetzt muss ich lernen, Agentenschwärme aufzusetzen und Mold heißt eine Menge, ja, es geht einfach darum, jetzt ganz viele verschiedene Agenten, die ganze Zeit für dich arbeiten, du bist eine kleine Mini-Organisation, du musst nie wieder arbeiten. Und das löst natürlich bei uns allen, die wir alle zum maximal gestresst sind, alle tausend Hüte aufhaben, wir alle stehen kurz vorm Burnout, ne, Inflation und alles Mögliche, wir müssen immer mehr Energie aufwenden, um den Status Quo-Gefühl zu halten. Es spricht unser ganz tiefes Bedürfnis nach Entspannung und Ruhe an am Ende des Tages auch. So, und wenn ich der Erste bin, dann profitiere ich halt am längsten auch von dieser Phase, wo ich das Game irgendwie durchspiele. Ja, also.
Ich finde es total, mich fasziniert es total, dass ich gehe dann auch bewusst in so Communities rein, die sich viel mit diesen Themen beschäftigt und so weiter. Und niemand in diesen Communities ist gerade so, mein Leben ist entspannter geworden. Ich sitze einfach nur rum und irgendwie genieße das Leben und meine Agenten machen so, die sind alle so, ich muss endlich mal wieder schlafen, mehr als 3 Stunden, aber ich muss ja einfach hier noch schnell das Ding. Es ist halt so eine Dopaminmaschine auch so, ne? Wo du halt einfach die ganze Zeit so und nochmal den Slot ziehen und nochmal schnell das eine noch so, weil es hört halt einfach nie auf so. Ne? Und das, ich bin bei all diesen Sachen, komme ich immer wieder an diesen Punkt dazu, es lohnt sich, das alles sich anzugucken. Es lohnt sich vor allem auch damit zu experimentieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen und dann immer wieder den Schritt rauszumachen, sich am besten mit irgendwie einem Notizbuch hinzusetzen, zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Was davon finde ich spannend? Was finde ich scary? Warum finde ich das scary? Warum finde ich das spannend? Welche Dinge könnte ich mir gut vorstellen? Immer wieder diesen Reflexionsschritt rauszumachen, weil ich glaube, dass am Ende darin der eigentliche Vorteil liegt, weil ich sehe ja quasi diese, gerade in den USA, diese ganzen Communities um diese Tools herum, wie sie in diesen Hype-Train, also wirklich in so einen Tunnel reinkommen und einfach nur noch, und das heißt, und jetzt wird alles so, ne, und gerade so San Francisco und Silicon Valley gibt es ja auch so ein Zukunftsnarrativ von, wir haben noch so 2 Jahre, dann ist AGI, dann ist quasi, bricht alles auseinander. Das heißt, wir haben noch 2 Jahre, um richtig viel Asche zu machen, weil nur wer genug Geld auf dem Konto hat, wird dann quasi durch diese Zeit kommen. Das ist so. Und in diesem quasi Adrenalin, konstanten Adrenalinkick, verhalten die sich. So. Und dazu kommt dann noch diese Aufmerksamkeitsökonomie, die quasi alles belohnt, was extreme Aussagen sind. Und das Problem ist natürlich, dass dadurch ein Kontext entsteht, in dem du konstant das Gefühl vermittelt bekommst, wenn du da nicht mitläufst, gehst du unter, dann findest du nicht mehr statt. So, und selbst wenn du denkst, ich finde das eigentlich alles Quatsch, gibt's immer diese Verführung, trotzdem mitzugehen, trotzdem nochmal so ein, ja, hier, das ist wirklich, das ist crazy, das verändert
oder
alles.
Oder noch mehr in die Reaktanz zu gehen, ja, und bei den guten Dingen.
Oder genau, genau. Und deswegen haben wir diesen Dualismus. So, ne? Und deswegen komme ich tatsächlich immer wieder an so einen Punkt zurück. Es gab, glaube ich, letztes Jahr ein schönes Paper von 2 Wissenschaftlern, die gesagt haben, was wäre, wenn KI eine ganz normale Technologie wäre? Und ich komme immer wieder.
Das ist so ein schöner Satz, ne? Ganz im Ernst, ich stelle mir gerade, das hat mir gerade so ein Gefühl gegeben. So richtig cool. Ja, nee, mach ruhig weiter. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was es macht. Ja.
Also, was wäre, wenn KI eine ganz normale Technologie wäre? Wenn wir all den Hype, all das Zukunftsdenken einfach mal da wegnehmen würden und einfach nur gucken, was kann ich hier und jetzt mit dieser Technologie machen? So, ne, weil auch zu verstehen, was geht zum Beispiel mit Sprachmodellen überhaupt nicht gut. So, ne, diese auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen basierenden Sprachmodelle sind total schlecht in diesen deterministischen, ist es A oder ist es B, so, ne, diese klassischen Tests, so, ne, zu verstehen, nee, das darin ist halt nicht gut, aber was können wir eigentlich Gutes mit dieser ganz konkreten Technologie machen und dafür Dinge zu bauen? Ich mag dieses Gedankenexperiment total gerne, weil es mir hilft, so, ah ja, da passiert wahnsinnig viel drumherum. Ich bin auch so, was wäre, wenn heute die Entwicklung aufhören würde? Wenn wir einfach keine neuen Modelle mehr bekommen würden.
Oh, da hätten wir genug zu tun. Da hätten
wir haben auf Jahre haben wir genug zu tun, ja. Weil es gibt so viel Möglichkeiten. Das Problem ist gerade, und das, ich sehe das in Unternehmen quasi bei meiner Beratungsarbeit auch ganz stark, das Problem ist, Unternehmen fangen an, Experimente zu machen. Und dann merken sie, okay, hier haben wir so einen Pilot gemacht, das war ganz interessant. Aber dann kommt dieses Zukunftsbild, das ändert alles. Und dann sagen sie, ja, aber das Experiment, das ist jetzt, also das ist aber so richtig, also das ist jetzt hier nicht der große Durchbruch, der große Game Changer oder sowas. Und dann lassen sie es fallen. Was sie würden das nicht machen, wenn, okay, ist eine neue Technologie, wir haben das ausprobiert, wir entwickeln das weiter, das ist ganz spannend, wir sehen da ein bisschen Potenzial drin, uns hier und hier zu helfen oder auch hier mal was zu verändern. Aber weil dieser Hype so groß ist, ist dann so, ja, nee, es bringt nichts. Es war irgendwie, also die Lücke zwischen dem, was sie erleben an konkreten Tools oder Pilotprojekten und dem, was der Hype ihnen suggeriert, ist so groß, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssen näher an den Hype ran. Und deswegen bin ich mir so, lass den Hype weg. So, nimm es auseinander, was ist echt. Genau, was ist einfach nur Story und fang an, dein eigenes Zeug zu bauen. Und du wirst feststellen, dass du einfach nur mit konkreten eigenen Experimenten und dranbleiben, weiterentwickeln, verbessern, dazulernen, plötzlich weiterkommst als all die, die immer nur dem letzten Hype hinterherlaufen, aber es nie wirklich auf die Straße kriegen, sondern immer sofort alles fallen lassen. Und nee, wir müssen jetzt da, nee, wir müssen jetzt das machen. Das ist so meine Theorie dahinter.
Finde ich voll gut.
Ich fasse zusammen. die Zukunft ist viele. Wir sollten uns nicht davon treiben lassen.
Wie die Agenten.
Alles genau. Schwärme. Mold Future. Wir sollten uns nicht treiben lassen, wir dürfen einen Schritt wieder rausgehen. Da ist nämlich die Ruhe, da ist das Vogelgezwitscher mit unserem Blog. Ja? Einmal rausgehen, atmen und uns fragen, was haben wir eigentlich damit zu tun? Ist das eigentlich die Zukunft, die ich auch möchte, die da so ein Sam Altman diktiert? Und Moldbook ist ein spannendes Experiment, was wir weder verteufeln, noch Angst vor groß haben müssen, noch selber unbedingt ausprobieren müssen, bis ins kleinste Detail, weil es auch ganz schön viele Sicherheitsrisiken birgt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, liebe ZuhörerInnen, ob ihr wollt, dass wir öfter mit dem Johannes sprechen. Ja. Also mir macht das riesig Spaß. Ich finde das so eine so mega, mega beruhigende Perspektive, einfach so eine schöne, ausgleichende. Du bist in diesem Zwischenraum Wunderpanik, ganz toll. Irgendwie, du hast da ganz tolle Werkzeuge für und das beruhigt mich ungemein. Frage an der Stelle und übrigens, es gibt am Ende noch ein Angebot von Johannes.
Es kommt nämlich ein Goodie. Genau.
Hast du ein Ich-wundere-mich-über-gar-nichts-mehr mitgebracht?
ich war so, die letzten Wochen waren so, okay, welches davon nehme ich? Und ich war, mein erster Gedanke war, es gibt einen Service für diese Open Claw Agenten, über den die Menschen buchen können. Mhm. Rentahuman.ai ist auch so, bei all diesen Services immer so ein bisschen, inwiefern ist das so ein bisschen Design Fiction? So, ne? Wir haben mal sowas gebaut und eigentlich ist es eher nur ein Gag oder inwiefern ist es auch, aber ich glaube, es sind irgendwie inzwischen über irgendwie 100.000 Leute in dem Verzeichnis drin oder sowas. Ich würde immer noch gerne nochmal die Storys hören von Leuten, die dann wirklich von so einem Agenten gebucht wurden.
Ja, kann man in der ARD KI SZ-Artikel und ARD-Podcast KI, ich vergesse mal den Namen, aber ihr wisst schon, wir verlinken das. Da hat das tatsächlich einer der Hosts ausprobiert.
Ja, sehr gut.
Gerade gestern rausgekommen oder so.
Ja. Das Lustigste, was ich in den letzten Wochen dazu gesehen habe, ist, dass ein paar Leute aus Deutschland gesagt haben, sure, ich kann irgendwie mit meinem Agenten per WhatsApp sprechen, per Slack-Kanal sprechen, aber das ist nicht der deutsche Weg, mit Agenten zu sprechen. Und dann haben sie ein Fax-Gateway gebaut, um dem Agenten Faxe zu schicken und ihn so zu steuern. Und das war dieser Punkt, wo ich so, Yes. I've seen it
all. Weißt du, und plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung bei mir, Jonas. Ja. Ernsthaft. Das ist, vielen Dank. Das ist, jetzt fühle ich mich wieder zu Hause. Ja. Oh mein Gott.
Oh Gott, ist das schlimm.
Ja, wir packen es in die Shownotes.
Ja, also das werden coole Shownotes, sehr, sehr reichhaltige Shownotes heute, was mich mega freut. Johannes, du hast ein Mega-Angebot für unsere ZuhörerInnen mitgebracht. Erzähl doch mal.
Ja, ich weiß nicht, ich denke, den meisten Zuhörenden wird es so gehen, dass man so einem Podcast zuhört und die ganze Zeit im Kopf mitdiskutiert und denkt so, oh, das musst du nochmal genauer erklären oder ah, da habe ich auch irgendwie schon mal was Spannendes zu gehört und oh, und da gehen bei mir sofort diese Gedanken auf. Und ich finde es dann immer schade, dass das nicht so richtig möglich ist, so mitzudiskutieren. Und deswegen würde ich gern euren Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Angebot machen. Ihr könnt mit mir sprechen. Ihr könnt einfach mit mir einen Call vereinbaren. Ich habe, es gibt eine URL, cal.com, also cal.com/jkleske, als ein Wort, und /Wunderpanik. So, ne, packen wir in die Shownotes. Da könnt ihr draufgehen und bis Ende März steht der Link zur Verfügung. Ist natürlich ein bisschen begrenzt, damit ich nicht damit es auch ein bisschen interessant ist. Damit es sich auch lohnt. So, ne? Also ich denke mal, es werden so 10-12 Slots circa sein. Könnt ihr einfach buchen, halbe Stunde, völlig unverbindlich, was auch immer irgendwie euer Thema ist, wo ihr Lust habt, drüber zu reden. Ist auch keine irgendwie komischen Verpflichtungen. Kommt auch nicht auf irgendein Newsletter drauf oder so. Ich finde es einfach nur spannend zu hören, was nehmt ihr mit, was sind die Fragen, die bei euch entstehen, weil das wiederum mir hilft, quasi meine Ideen weiterzuentwickeln, auch die Thesen mehr nochmal an das anzupassen oder die Beobachtung an das anzupassen, was euch quasi bewegt und in welche Richtung ihr gerade denkt. Deswegen
aus dem Resümee könntest du dann wiederkommen.
Ja.
Und wir sprechen darüber.
Voll.
Ja. Das genau. Wäre ja mega. Oh Leute, bucht euch unbedingt einen Termin. Ja.
Sonst buchen Katja und ich die alle durch, ne? Weil ich habe voll Bock, einfach weiter zu sammeln.
Ich bin ein bisschen schockverliebt in Johannes.
Ja, das ist wirklich echt. Das macht einfach einen Riesenspaß. Vielen Dank für dieses tolle Angebot. Das ist richtig, ja. Richtig cool.
Habt ihr gehört? Slash Wunderpanik. Das ist für euch. Das ist für dich.
Genau. Toll. Für alle, die dran geblieben sind. Ich finde, sowas muss immer verboten.
Abschalten.
Ich finde, sowas muss immer belohnt werden. Und deswegen würde mich freuen, irgendwie von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu hören. Und ins Gespräch zu kommen.
Auch eine Lanze brechen für die letzte Folge mit Caroline Battel. Ihr habt mir schon geschrieben, dass sie ein Buch gekauft hat und dass sie die Folge so toll fandet. Und echt, wir haben hier auch so mega, mega Publikum, so liebe Menschen, so viele diese Woche zufällig getroffen. Also vielen Dank, wir sind ganz reich, wir fühlen uns ganz beschenkt mit euch
und mit dir, Johannes, mit dem tollen Geschenk.
Voll, ja, Johannes, auf jeden Fall, aber lasst uns gerne auch 5 Sterne da, weil dann können wir noch mehr Menschen erreichen da draußen, denn der Algorithmus belohnt eher Podcasts, die viele Sterne haben, viele Kommentare, also lasst mal hier ein bisschen dem Algorithmus was bieten, weil wir machen das ja alles freiwillig, kostenlos mit unserer Freizeit. Das ist ja unser Herzensprojekt und sind dankbar für jede Unterstützung, jede Weiterleitung und ja, schließen somit diesen wunderbaren Talk mit dir, Johannes, heute ab und mein Bauchgefühl sagt mir, das war nicht das letzte Mal.
Das war meine große Freude.
Tschüss. Toll, uns auch. Merci. Tschüssi.
Ciao.